Beim Amoklauf an einer Oberschule im österreichischen Graz sind 9 Menschen getötet worden. Der 21-jährige Täter ist ein ehemaliger Schüler, der sich anschließend in der Schule das Leben nahm. 12 weitere Menschen sind verletzt worden, einige von ihnen schwer. Der Täter soll eine Pistole und ein Schrotgewehr legal besessen haben. In Berlin ist der neue Verfassungsschutzbericht vorgestellt worden. Bundesinnenminister Dobrindt warnte vor Angriffen auf die Demokratie. Aus dem Hauptstadtstudio Philipp Eckstein.
So geht der Verfassungsschutz von rund 38.000 Linksextremisten aus und rund 28.000 Islamisten. Einen besonders deutlichen Anstieg hat es bei den Rechtsextremisten gegeben, auf jetzt rund 50.000. Davon rund ein Drittel gewaltbereit.
Großbritannien und weitere Länder haben Sanktionen gegen die beiden ultrarechten israelischen Minister Smotrich und Quirr verhängt. Die beiden hatten mit einer totalen Zerstörung des Gazastreifens gedroht und sich gegen Hilfslieferungen ausgesprochen. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Beide Minister dürfen künftig nicht mehr in das Vereinigte Königreich einreisen. Britische Banken dürfen keine Geschäfte mit Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich machen. Auch Kanada, Australien, Neuseeland und Norwegen haben offiziell Sanktionen gegen Israels rechten Minister für nationale Sicherheit und den Finanzminister angekündigt.
Die BioNTech-Gründer Özlem Türeci und Ugo Şahin sind in Berlin mit dem Deutschen Nationalpreis 2025 ausgezeichnet worden. Bundeskanzler Merz würdigte den außergewöhnlichen Mut der beiden Forscher und Unternehmer. Das Ehepaar befasst sich unter anderem mit Immuntherapien gegen Krebs und hat 2020 in Rekordzeit einen Corona-Impfstoff entwickelt. In Berlin soll das sogenannte saubere Küchengesetz wieder abgeschafft werden. Das steht in einem Gesetzentwurf der Justizverwaltung, der dem RBB vorliegt. Der Zeitpunkt ist noch offen. Kirsten Buchmann, RBB 24 Landespolitik.
Das saubere Küchengesetz ist seit Anfang 2023 in Kraft. Hygienebarometer sollen Verbraucher informieren, wie sauber die Küchen zum Beispiel in Restaurants oder Cafés sind. Doch es fehlt genügend Personal, um Hygienekontrollen durchzuführen. Zudem gingen die momentanen Regelungen über das hinaus, was für die Lebensmittelsicherheit zwingend notwendig ist.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Am Abend weitere Schauer und kurze Gewitter. Aktuell haben wir in Berlin-Dahlem 16, in Senftenberg 22 Grad. In der Nacht kaum Wetteränderung bei rund 11 Grad. Morgen anfangs noch dichter bewölkt, danach allmählich freundlicher. Ab dem späten Nachmittag verbreitet sonnig bei 19 bis 22 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag. Mit Caroline Pierich.
Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen.
I guess it must have been a ghost. I don't see no one. Every time I get close, can't keep you around. Thought I knew you, but it must have been a ghost. I don't see no one. Shame on my eyes, thinking you were real.
Mm-hmm. ride together once, no. I guess it must have been a ghost. I don't see no one. Every time I get close, can't keep you around. But I knew you, but it must have been a ghost. I don't see no one. Shame on my eyes thinking you were real. Shame on my eyes thinking you were real.
Proxima Parada mit Must Have Been a Ghost. Jetzt ist es 18.07 Uhr gleich und jeden Dienstag um diese Zeit etwa laden wir Expertinnen und Experten ein, die wissen, dass es ernst um unsere Welt steht, die aber auch Ideen haben, wie wir doch nochmal eine gute Wendung hinbekommen könnten. Heute sprechen wir mit Benjamin von Brackel über Kipppunkte.
Ist die Welt noch zu retten? Das Radio 3 Klimagespräch.
Kipppunkt, das ist eins der großen Schlagwörter beim Thema Klimawandel. Die Vorstellung, dass sich das Klima nicht allmählich verändern soll, sondern ab einem bestimmten Punkt kippen könnte, treibt Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen um. Die Klimajournalisten Benjamin von Brackel und Thoralf Staudt haben ein Buch geschrieben, das diese Kipppunkte unter die Lupe nimmt, von ihrer Entdeckung bis zu den Möglichkeiten, mit ihnen umzugehen. Am Kipppunkt heißt das Buch und ich kann jetzt Benjamin von Brackel herzlich willkommen heißen auf Radio 3.
Hallo.
Als Titelbild hat Ihr Buch einen kippelnden Plastikgartenstuhl. Bitte beschreiben Sie uns doch nochmal, wie dieses Kippeln funktioniert und warum Sie dieses Bild gewählt haben.
Ja, das haben wir ganz bewusst gewählt. Genau, wenn man den Stuhl langsam nach hinten drückt, dann passiert lange Zeit erstmal nichts. Genau, aber ab einem bestimmten Punkt fängt eine Eigendynamik an und der Stuhl kippt, wenn man ihn noch ein ganz kleines Stückchen weiter nach hinten drückt. Und dann kippt er um und genauso funktionieren auch Teile des Erdsystems bzw. das Klima.
Also erstmal passiert eine ganze Weile lang gar nicht so viel und dann auf einmal, zack, fällt der Stuhl um. So.
Genau, richtig, ja.
Sie beschreiben im Prolog von Ihrem Buch ein Zukunftsszenario, wie unsere Erde aussehen würde, wenn bestimmte Kipppunkte tatsächlich eintreten würden. Und das ist ein Horrorzustand. Unerträgliche Hitze im Süden, eisige Schneestürme in Europa, für immer überflutete Inselstaaten und Küstenregionen. Wollten Sie jetzt gleich zu Anfang damit die Leser aufrütteln?
Also aufrütteln war gar nicht unser Ziel. Wir wollten dem Leser Orientierung bieten. Also das ist, vielleicht beschreibe ich das so, ich schreibe schon seit ein paar Jahren über Kipppunkte für diverse Zeitungen und eigentlich habe ich immer dieses irritierende Gefühl bekommen, dass es eben so aufrüttelnde Warnungen gibt in den Studien vor Kipppunkten, aber gleichzeitig gibt es immer wieder Klimaforscher, die dann sagen, okay, man weiß noch gar nicht so viel über die Kipppunkte und ob es die überhaupt gibt, wer weiß. Und ich fand das wahnsinnig unbefriedigend und wollte ein Gefühl dafür kriegen, was es mit den Kipppunkten tatsächlich auf sich hat. Und das heißt, ich wollte nicht aufrütteln, ich wollte wirklich klarkriegen, wie ernst ist es wirklich.
Sie beschreiben auch, wie die Wissenschaft diese Kipppunkte überhaupt erst entdeckt hat. Und die Beschreibung liest sich ja auch wirklich wie ein Krimi. Und da gibt es so einen Moment, der eine besondere und schwer zu erforschende Erkenntnis gebracht hat, die die Wissenschaftler im Eis gesehen haben. Was war diese besondere und so schwer zu erforschende Erkenntnis?
Das war Anfang der 90er Jahre. Da haben Glaziologen auf dem höchsten Punkt Grönlands in das Eis reingebohrt, also einen Eisbohrkern gezogen. Und mit diesem Eisbohrkern konnten die quasi in die Vergangenheit zurückreisen und sich anschauen, ob sich das Klima gewandelt hat in der Vergangenheit und ja, wie schnell. Das war der ausschlaggebende Punkt.
Also in der ganz weit entfernten Vergangenheit.
Ganz weit entfernt, also die letzten 10.000 Jahre, unser Holozän und dann rein in die Eiszeit. Und die haben eben festgestellt, dass der Übergang von der letzten Eiszeit bis in unser Holozän, das ging wahnsinnig schnell. Und die haben herausgefunden, das hat gerade mal drei Jahre beziehungsweise ein Jahr gedauert und das hieß sozusagen ein Temperatursprung auf Grönland um 15 Grad und das ist Wahnsinn, das war eine Revolution.
Die Forscher haben Kipppunkte entdeckt, die auf eine natürliche Art und Weise entstanden sind, also ohne Eingreifen des Menschen, wenn man so will. Heute sehen wir aber Kipppunkte hingegen, die Menschen gemacht sind, ausgelöst durch die Erderwärmung. Welche Kipppunkte sind die, die nach Ihren Recherchen unumkehrbar sind und am frühesten eintreffen werden?
Da sind vor allem zwei zu nennen. Also einmal haben wir die tropischen Korallenriffe. Die drohen schon relativ früh umzukippen. Also der IPCC-Report sagt dazu, dass bei 1,5 Grad Erwärmung ungefähr 70-90% aller Korallenriffe wahrscheinlich verschwinden werden. Bei 2 Grad sind es praktisch alle, 99%. Und zur Erinnerung, wir sind gerade auf einem Kurs von 2,7 Grad. Das heißt, von den tropischen Korallenriffen müssen wir uns wahrscheinlich verabschieden. Wenn ich noch ein anderes Element nennen darf, den westantarktischen Eisschild. Das ist ein riesen Eispanzer auf der Antarktis. Und der hat wahrscheinlich seinen Kipppunkt, so ergaben unsere Recherchen, auch schon überschritten. Das heißt, im Laufe der nächsten Hunderte von Jahren wird er wahrscheinlich abschmelzen und sich der Meeresspiegel um mehrere Meter heben.
Und welche Folgen wird das nach bisherigem Stand haben?
Genau, wie gesagt, der Meeresspiegel wird sich heben und das werden wir deutlich zu spüren bekommen. Also vielleicht nicht wir persönlich, unsere Kinder und vor allem deren Kinder. Also das fängt gemächlich an, aber wird dann immer schneller und ja, genau, das ist das Erbe, was wir sozusagen hinterlassen.
Sie haben es vorhin eingangs schon gesagt, dass es auch Kontroversen gibt oder gab unter den Wissenschaftlern, Forschende, die etwas zurückhaltender sind und die nicht die Apokalypse sehen wollen, damit die Menschen nicht in Angststarre verfallen und solche eben, die diese Weltuntergangsszenarien beschwören, damit die Menschen aufgerüttelt werden. Als Laie weiß man da nie, wie man da eher folgen sollte. Wie schätzen Sie das ein?
Genau, das war unser Ausgangspunkt und wir wollten sozusagen herausfinden, okay, wer hat mehr Recht, sozusagen die Alarmisten oder die eben ein bisschen abwägeln und sagen, okay, es ist alles nicht so schlimm. Und man kann tatsächlich durchaus einiges sagen zu den Kipppunkten. Also man kann schon ungefähr einschätzen, wann ist welches Element dran und wie ernst ist die Situation. Den westantarktischen Eisschild habe ich zum Beispiel genannt. Gleichzeitig sind die Warnungen, dass wir sozusagen so einen Klimadomino-Effekt kriegen und am Schluss venusartige Bedingungen auf der Erde, die sind nach allem, was wir gelesen haben, übertrieben. Also das wird uns nicht ereilen. Wir sind nach wie vor selber verantwortlich dafür, welches Klima wir bekommen.
Selber verantwortlich, das ist der Stichpunkt, weil wir auf Radio 3 wollen in den Klimagesprächen ja nie nur Dystopien entwerfen, sondern auch Handlungsmöglichkeiten eben besprechen. Ist es denn noch möglich, diese Kipppunkte abzuwenden oder zu verlangsamen? Wie ich es jetzt verstanden habe, den Eisschild nicht, die Korallenriffe wahrscheinlich auch nicht, aber andere?
Genau, was uns helfen kann, sind ausgerechnet wieder Kipppunkte, aber eben nicht im Erdsystem, sondern Kipppunkte in der Gesellschaft oder der Technologie. Und die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass man schrittweise Veränderungen in der Energiewende einfach nicht mehr ausreichen, um diese Risiken, über die wir gerade gesprochen haben, jedenfalls noch einzudämmen. Das heißt, wir brauchen exponentielles Wachstum. Und
erneuerbaren Energien, exponentielles Wachstum.
Erneuerbare Energien, genau, Elektroautos, Solarenergie, Wind, Wasserstoff und so weiter. Und das, so meinen einige Forscher, kriegt man eben damit, indem man gezielt positive Kipppunkte ansteuert und dafür sorgt, möglichst schnell eine Technologie über den Berg zu kriegen. Und dann, so die Theorie, muss man sich nur noch zurücklehnen und zuschauen, wie die Technologie prosperiert.
Ihr Ausblick am Ende des Buchs kann schon ein bisschen Hoffnung machen. Also wenn sich die Staaten der Erde, vor allem die reichen Staaten des globalen Nordens, zusammenreißen würden und wirklich das Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft erreichen, da könnte das Schlimmste verhindert werden. Wie realistisch ist das denn aus Ihrer Sicht?
Tja, wenn man sich jetzt gerade umschaut in der Welt, nach Amerika schaut, wenn neue fossile Projekte dort genehmigt werden in Kanada, Kanada soll sozusagen freigegeben werden für die Ölexploration und auch in Europa wird gerade versucht, am Verbrenner aus zurückzudrehen. Ja, das macht natürlich nicht so hoffnungsvoll. Wir müssen abwarten, wie es weitergeht. Das einzig Positive ist, dass sich die Energiewende nicht mehr aufhalten lässt und man muss hoffen, dass eben diese positiven Kipppunkte tatsächlich gesucht werden.
Das Klimagespräch auf Radio 3 heute mit Benjamin von Brackel. Danke fürs Kommen. Am Kipppunkt heißt das Buch. Benjamin von Brackel und Thoralf Staud haben es geschrieben, wo das Klima zu kollabieren droht und wie wir uns noch retten können. Erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. 384 Seiten, kostet 20 Euro.
There was a girl, a very strange, enchanted girl. They say she wandered very far, very far, over land and sea, a little shy. Sad of eye, but very wise was she. And then one day, one magic day, she came my way. And as we spoke of many things, fools and kings, this she said to me, the greatest joy you'll ever learn is just to love and be loved in return. Hey, mi amor, guarda tutto se che spara tutto se guarda tutto se maio le sciaio dole guarda tutto se tu Chamoulé, yapa, sapa, yado, you. Ay, 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 we spoke of many things, fools and kings. This she said to me, the greatest joy you'll ever learn is just to love and be loved in return.
Radio 3 haben wir Sonja Candles gehört mit Mister. 18:50 ist 18:20 Uhr. Und hier ist ein Song von Bob Dylan, Wallflower, interpretiert von Diana Krall.
Wallflower, wallflower, she dance with me. I'm sad and lonely too. Wallflower, won't you dance with me? I'm falling in love with you. Just like you, I'm wondering what I'm doing here. Just like you, I'm wondering what's going on. Wallflower, wallflower, won't you dance with me? The night will soon be gone.
Und Blake Mills mit einem Song von Bob Dylan, Wallflower. Die britische Band Trin Breaks, sie besteht aus zwei Schulfreunden, Ollie Knights und Gail Parajanian. Seit früher Kindheit musizieren die beiden miteinander und sie haben nicht nur das Gitarrespielen zusammengelernt, sondern ihre Stimmen, wenn sie zusammen singen, haben ein magisches Etwas. Auch deshalb hat sich Trin Breaks einen Namen gemacht und ist bis heute erfolgreich unterwegs.
I
the world. Will you go? The fish will bite down on the hook. The world so still. Much better here. There's no mercy. There's no mercy.
Sophie Wannmacher ist wieder ins Studio gekommen. Der unabhängige Journalismus gerät weltweit unter Druck, auch durch Fake News und auch in den USA. Radio Free Europe ist ein US-amerikanischer Auslandssender, der im Kalten Krieg seine Wurzeln hat. Er sollte damals der sowjetischen Propaganda kontern und jetzt steht er vor einer existenziellen Krise.
Ja, und zwar mit der Begründung, dass Radio Free Europe Teil einer unnötigen Bundesbürokratie sei, hat US-Präsident Donald Trump jetzt beschlossen, die Gelder für den Sender einzustreichen. Und dabei geht es um 77 Millionen Dollar. Dabei erreicht der Sender wöchentlich eigentlich rund 50 Millionen Menschen in 23 Ländern. Auch in Ländern, in denen es kaum noch Pressefreiheit gibt, wie zum Beispiel im Iran, wie diese Redakteurin erzählt.
Es wäre kurzsichtig, aufzugeben. Das wäre ein Schlag für Millionen von Iranern. Das wäre ein Schlag für meine Kollegen. Um einige mache ich mir große Sorgen. Sie haben iranische Pässe. Was sollen sie tun? Sie können nicht zurückkehren. Sonst werden sie verhaftet oder noch Schlimmeres.
Ja, damit der Sender eben nicht schließen muss, hat jetzt die Europäische Union 5,5 Millionen Euro als Notfinanzierung zugesagt. Und auch Schweden hat 2 Millionen Euro versprochen. Geflossen sind diese Nothilfen aber noch nicht. Und selbst wenn sie fließen sollten, dann wäre das nicht mal ein halbes Monatsbudget. Wie es also mit den Mitarbeitenden, die in der Redaktion in Prag arbeiten, weitergeht, das ist völlig unklar. Die Festangestellten sind jetzt schon in den Urlaub geschickt worden und bekommen weniger Gehalt.
Die neue Berliner Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson hat sich gegen verpflichtende Klauseln für öffentlich geförderte Kultureinrichtungen ausgesprochen. Es geht um die sogenannte Demokratieklausel.
Ja, der deutschen Presseagentur der dpa hat die parteilose Sarah Wedel-Wilson gesagt, dass sie keine Freundin von Verboten sei und sie vertraue eher den Einrichtungsleitungen selbst, dass sie die Themen in ihren Häusern mit der nötigen Sensibilität platzieren. So sollen auch Grenzen ausgelotet werden können. Hinter dieser Demokratieklausel verbirgt sich der Vorschlag von CDU-Bürgermeister Kai Wegner, dass sich Kultureinrichtungen gegen Antisemitismus verpflichten sollen. Die Kulturszene befürchtet aber, dass das die Kunstfreiheit einschränken könnte. Der Vorgänger von Sarah Wedel-Wilson, Joe Ciallo, ist zuvor schon mit seiner Antisemitismus-Klausel gescheitert. In der Kulturförderung lag es an juristischen Bedenken.
Und Sophie Wannmacher hat jetzt noch mal einen Hinweis, der uns heute Abend zum Reichstagsgebäude im Regierungsviertel von Berlin geleiten könnte. Vor 30 Jahren hatte das Künstlerehepaar Christo und Jean-Claude den Reichstag verhüllt. Und an diese spektakuläre Kunstaktion wird seit gestern Abend mit einer Lichtprojektion auf das Reichstagsgebäude erinnert.
30 Jahre nach dieser spektakulären Verhüllung mit dem Titel Wrapped Reichstag ist das Kunstwerk jetzt mehr oder weniger zurück in der Stadt und das ist für viele natürlich ein Anlass, auch zurückzudenken an das, was 1995 war. Zum Beispiel auch der Autor Thomas Brussig, der hat 1995 zum Beispiel seinen Bestseller veröffentlicht, Helden wie wir. Auf Radio 3 heute Morgen hat er erzählt, dass er eigentlich mal dachte, nach dem Mauerfall kann nichts mehr kommen, das seine Biografie so beeinflusst, aber
dass ich einfach bewegt vor etwas stehe und mit anderen Menschen zusammen etwas Großes teile und wir Gefühle haben und dass das eben auch durch ein Kunstwerk hervorgerufen wird, das war was Besonderes. Das hat es dann nochmal so ähnlich gegeben 2006 bei der Fußball-WM, was ja auch ein großes Ereignis war, was mit vielen Menschen geteilt wurde und was auch draußen stattfand. Aber eigentlich ist das so eine Trilogie, ja, also der Mauerfall, die Reichstagsverhüllung und die Fußball-WM.
Ja, das ganze Gespräch mit Thomas Brussig können Sie natürlich nachhören in der App oder auf radio3.de. Obwohl das Projekt vor 30 Jahren eigentlich nur 14 Tage lang ging, haben es viele doch wesentlich länger in Erinnerung. Und wer jetzt seine Erinnerung wieder auffrischen will, der kann das tun. 24 Projektoren projizieren derzeit den einstigen Stoff, der mit Aluminium bedampft worden war, an die Westfassade des Gebäudes. Bis nächste Woche Freitag wird die Projektion jeweils nach Einbruch der Dunkelheit gezeigt, ca. 21.30 Uhr bis 1 Uhr früh, natürlich kostenlos.
Schönen Abend dir, Sophie.
Danke.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Barockoper aus Bella Italia. In ganz Europa sang man um 1770 Italienisch. Der Brite Charles Burney hat das damals erkundet. Bei den Musikfestspielen Potsdam Sanssouci folgt der Countertenor Max Emanuel Sensic Burneys Reiseroute nach, indem er Arien singt aus der italienischen Oper. Von Vivaldi über Händel bis hin zu Georg Christoph Wagenseil. Dr. Burneys Reiseführer. Eröffnungskonzert der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci mit Max Emanuel Sensic und der Flötistin Laura Quesada. Es spielt das Och-Orchestra aus Katowice unter der Leitung der Violinsolistin Martina Pastuschka. Am Freitag um 20 Uhr in der Friedenskirche Sanssouci und live hier auf Radio 3, wie es euch gefällt.
Die deutsche Jazzmusikerin Simin Tander haben wir gehört auf Radio 3. Vielleicht haben Sie das Haus des Lehrers am Alexanderplatz vor Augen, diese farbenfrohe Keramikkunst, die sich außen wie ein Geschenkband um ein Stockwerk zieht. Oder kürzlich freigelegt die Keramikkunst am Pressecafé der Berliner Zeitung, auch in Berlin-Mitte. Bunte Keramikkunst war in der DDR an vielen Gebäuden zu finden. Nach der Wiedervereinigung wurde sie oft einfach abgerissen. Und jetzt erfährt die sogenannte Architektur der Ostmoderne eine neue Wertschätzung. So auch in Cottbus, wo gerade eine als verschwunden gegoltene Wandkeramik aus 300 bunten Kacheln restauriert wird. Früher war das an einer Schule in der DDR. RBB-Reporter Florian Ludwig berichtet aus Cottbus.
Das ist die hier. Puzzeln wir die gleich nochmal zurecht hier.
Gebeugt hocken die Architekten Martin Maleschka und Uwe Wittig vor unzähligen Kacheln, die zusammen das Wandbild Stadtumbau vom Cottbuser Künstler Horst Ring zeigen. Ein Schaufelradbagger gräbt sich da gerade durch ein altes sorbisches Dorf.
Und hinten im Hintergrund thronen dann eben schon die
Neubauten. Ne? Also statt Umbau, das Alte muss dem Neuen weichen.
Das Motiv stark auf die Region bezogen. Der Standort, damals die Außenwand einer Schule, typisch für die DDR, wie Martin Maleschka sagt.
Also Kunst am Bau war eigentlich ein integraler Bestandteil. Also wenn sozusagen ein Neubauprojekt war, war in dem Gesamtbauwerkskosten ein prozentualer Anteil von 2%, so in den 50er, 60er Jahren. Ne? Und das hat sich dann so ein bisschen minimiert auf 0,5%.
Nicht nur der finanzielle, auch der ideelle Fokus hat über die Zeit abgenommen. Statt roter Fahnen und NVA-Offizieren versteckt sich im Kunstwerk Stadtumbau aus den 80er Jahren auch Kritik, sagt Uwe Wittig und zeigt auf eine Uhr am Kunstwerk.
Das ist ein Teil, wo es so eindeutig wirklich auch vom Künstler gestaltet wurde. 5 vor 12, überall werden die Dörfer abgebaggert. Es ist ja seinerzeit eine Gegenbewegung auch entstanden und der hat sich offenbar der Künstler seinerzeit verpflichtet gefühlt.
Das kritische Kunstwerk soll ab September eine Cottbusser Grundschule zieren und die Geschichte unserer Region in den Fokus rücken, sagt die Cottbusser Stadtentwicklungsdezernentin Doreen Mohaupt und wirft auch gleich einen Blick in die Zukunft.
Ich glaube, wir müssen halt Sorge dafür tragen, dass im Zuge des Strukturwandels ähnliche Dinge halt stehen bleiben für die künftigen Generationen. Denn so bleibt halt Stadtgeschichte und regionale Entwicklung auch erlebbar und nachvollziehbar.
Und die leise Ironie an der Geschichte, dass Geld für die Restaurierung dieses Motivs kommt, aus den Mitteln für den Kohleausstieg. Und noch ein beeindruckendes Keramikmosaik können Sie in Halle Neustadt sehen. Seit ein paar Jahren schon der farbenfrohe Kopf von Karl Marx krönt das Mosaik von Josef Renau. Ja, seit 2023 ist es wieder heil und in Gänze zu bewundern. vom Album After Dark Hour von Ina Forsman war das Pass You By. 18.51 Uhr ist geworden. Im Badehaus auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain findet wöchentlich eine Hip-Hop-Jam-Session statt, die junge Musikerinnen und Musiker in ihrer Karriere unterstützen will. Die Veranstaltung wird vom Rapper Ra gehostet, eine feste Größe mittlerweile in der Berliner Musikszene. Und mittlerweile hat auch Ra sein Debütalbum herausgebracht mit der Band The Rough Cats, einer der besten Live-Bands in Deutschland. Das gemeinsame Album heißt Oral to Berlin und das ist daraus Rodeo.
Blessing they find money, money entice homo, homo become honey. Honey won't travel go, go obodo hibo, money no reach to go, and no go die biko. The country he had, light in all day, mama they cry, making the hungry, street in the tough, under the heat, food in no cheap, this life you be. Way I no go see, wait in my ear no go hear, not in my hand no feel rich, as leg waka they go, body follow they go, we dey the rodeo, this life na rodeo, country they hard, rodeo, light in no day, mama they cry, rodeo, making the hungry, sweet they talk, rodeo, under the heat, food in no cheap, rodeo, this life be. You know easy. Why? If you do, then go carry you talk. If you talk, then go say you they talk. If you bone, then go say you they vex. If you vex, then go say you they stress. Do your own, make them do their own. If them trippy, make them kick his stone. No because someone a turn by turn. Work it hard, make your people chop. I'm a burden too plenty. Babele then go empty. Condition make the fishy bend. You hustle self, you know the end. Country they hard. Hurry up. Light in no day, mama they cry, making the hungry, city they tough, under the heat, food in no cheap, this life will be.
Von und mit Lambert. Nach den 19 Uhr Nachrichten übernimmt Kollege Jörg Thaddäus. Er hat sich den Dirigenten Stephanos Tsialis eingeladen, Spezialist in der Orchesterbegleitung von Stummfilmmusik. Unter anderem wollen sie über Musik als verbindendes Element von Kulturen sprechen. Stellvertretend fürs gesamte Team bedanke ich mich für Ihr Interesse, fürs Zuhören. Ich bin Caroline Pierich. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Und meine letzte Musik für heute stammt von der Berliner Musikerin Jeanette Hubert.
Now you got the reason, one bird out of season could break it all down. Still there is no secret only we can share. Are we the most satisfied ones? But if I could, I would call you my honey pie, baby. Forever you will be my only. Someday I might really do so.
Deutsch-israelischen Literaturtage. Sie bringen Autorinnen und Autoren zusammen. Seit 20 Jahren. Dieses Jubiläum und der verschärfte Nahostkonflikt prägen nun die Literaturtage 2025. Was vermag Literatur in der grausamen Gegenwart von Terror und Krieg? Ein Austausch unter dem Motto »Alles anders«. Es geht um Kraft für Ideen und um Zukunftsbilder. Um die Kunst des Zuhörens und des Perspektivwechsels. Verschiedene Perspektiven bringen bereits die Gäste durch Herkunft und Heimat mit. Jüdische Deutsche genauso wie arabische und jüdische Israelis oder Juden mit Wurzeln im Orient. Alles anders. Die Deutsch-Israelischen Literaturtage 2025 am 19. und 22. Juni in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3. Die Nachrichten.
Um 19 Uhr mit Josephine Grützmacher. Guten Abend. Beim Amoklauf an einer Oberschule im österreichischen Graz sind 9 Menschen getötet worden. Der 21-jährige Täter ist ein ehemaliger Schüler, der sich anschließend in der Schule das Leben nahm. 12 weitere Menschen sind verletzt worden, einige von ihnen schwer. Der Täter soll eine Pistole und ein Schrotgewehr legal besessen haben. Die rechtsextremistische Szene in Deutschland ist nach Einschätzung des Bundesamts für Verfassungsschutz deutlich gewachsen. Bundesinnenminister Dobrindt sprach bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts von einem dramatischen Befund. In den vergangenen 10 Jahren habe sich der Personenkreis um mehr als 20.000 auf 50.000 vergrößert. Die linksextreme Szene vergrößerte sich leicht auf 38.000 Personen, die islamistische auf 28.000. Der Berliner Senat will ein Entwicklungszentrum für die Computerspielszene mit 4,6 Millionen Euro fördern. Dafür soll ab dem nächsten Jahr das Lux-Gebäude nahe der Warschauer Brücke umgebaut sein. Auf 15.000 Quadratmetern können dann Firmen, Vereine und Verbände einziehen. Die Gaming-Industrie in Berlin hat zuletzt einen Jahresumsatz von über 400 Millionen Euro gehabt. Großbritannien und weitere Länder haben Sanktionen gegen die beiden ultrarechten israelischen Minister Smotrich und Kwir verhängt. Die beiden hatten mit einer totalen Zerstörung des Gazastreifens gedroht und sich gegen Hilfslieferungen ausgesprochen. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Beide Minister dürfen künftig nicht mehr in das Vereinigte Königreich einreisen. Britische Banken dürfen keine Geschäfte mit Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich machen. Auch Kanada, Australien, Neuseeland und Norwegen haben offiziell Sanktionen gegen Israels rechten Minister für nationale Sicherheit und den Finanzminister angekündigt.
In der Nähe von Angermünde im Landkreis Uckermark ist eine Lagerhalle des Katastrophenschutzes in Brand geraten. Laut Feuerwehr gibt es durch die Flammen starke Rauchentwicklung und Geruchsbelästigungen. Thorsten Glauche, RBB 24, Frankfurt Oder.
In der Lagerhalle sollen Teile von mobilen Tankstellen gelagert sein. Die Halle brennt in voller Ausdehnung. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind mit 15 Löschfahrzeugen vor Ort. Zum Löschen wurde eine Schlauchwasserleitung